Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und daher möchte ich es euch und mir in allen Facetten erschließen. Heute zusammen mit Jannis Johannmeier. Er ist Mitbegründer und CEO von The Trailblazers, das ist eine PR-Agentur, und Open Champion, eine Art Company Builder und Accelerator für neue Unternehmen. Beides aus Bielefeld, beides sehr besonders, und er erzählt sicher gleich noch mehr darüber. Auf LinkedIn steht, er ist ein Entrepreneurship-Lover und New Work-Weirdo. Da sind wir uns ähnlich, würde ich sagen. Daher habe ich ein ganz großes Bedürfnis, mit Jannis über New Work und das Ganze aus seiner Sicht auch zu besprechen. Noch dazu hat er einen sehr interessanten Lebenslauf, daher wird es höchste Zeit, um loszulegen. Herzlich willkommen, lieber Jannis.
Hallihallo, danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, aus dem brandneuen Podcast-Studio, wie ich gerade eben schon erfahren habe und wie ihr wahrscheinlich hört. Lass uns doch direkt mit deinem Lebenslauf beginnen. Könnte man den unter die Überschrift stellen, von Old Work zu New Work?
Ja, auf mehreren Ebenen. Weil, also ich habe mich schon immer schwer getan, meinen Lebenslauf so in sowas reinzupressen, was man beigebracht bekommen hat. Also insofern habe ich das schon nie verstanden, warum man auf einmal in Zeilenabständen gemessen wird und in korrekter Formatierung. Das sagt, glaube ich, genug über die Arbeitswelt aus. Ein Schwachsinn sondergleichen. Und ja, definitiv, wenn man das so einteilen will in Old und New, was ja immer auch nicht ganz einfach ist, aber ich war auf einem ganz klassischen Karriereweg, der eben die gleichen Incentivierungen hatte, wie man das von im ganzen Leben gelernt hat. Geld, Hierarchie, Rolle, Aufsteigen, Macht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, dass das vielleicht ein super Weg ist, aber nicht für mich.
Wo hat es angefangen, wenn du davon sprichst?
Also bei der Arbeit definitiv natürlich bei der Bild. Ja. Also bei der Bild-Zeitung und Axel Springer. Aber ehrlicherweise bin ich so sozialisiert, ne? Also ich glaube, ich bin so aufgewachsen auch. Also wenn du fragst, wo es angefangen hat, weiß ich nicht. Ich wollte immer gewinnen, immer der Beste sein. Da hätten wir auch Monopoly spielen können. Und wenn ich bei Mühle verloren habe, habe ich das Brett zerschlagen. Also wo hat es angefangen? Wahrscheinlich im Kinderzimmer. Und auch nicht, weil es mir so beigebracht wurde. Ich glaube, bestimmte Sachen in mir drin, die sind schon auch irgendwie da. Ja.
Und hat deswegen auch aus deiner Sicht Bild gut gepasst? Irgendwie, weil da eben so eine vielleicht auch Kultur oder von außen, für Außenstehende zumindest, so ein sehr hoher irgendwie Leistungsanspruch, Leistungsdruck, Gewinnermentalität irgendwie herrscht?
Ja, das ist nicht nur von außen so. Das ist in dem Fall, glaube ich, deckungsgleich. Ja, aber wobei ich da rein zufällig gestolpert bin. Die Faszination Bild war immer für mich da, weil ich Kommunikation schon immer cool fand und immer sehr beeindruckend, was man damit erreichen kann. Und ich glaube, für einen jungen Menschen und für jedwen, der sich jetzt eher da eine Faszination spürt, der spürt die bei Bild auch. Nicht nur positive Faszination, aber das war schon für mich immer beeindruckend, wie sie es schaffen, in kurzen Worten mit viel Bild auf den Punkt zu kommen und wirklich ein ganzes Land und vielleicht noch darüber hinaus Menschen zu emotionalisieren und wirklich dieses Motto, der schnellste Fahrstuhl nach oben und der schnellste Fahrstuhl nach unten, ja, true, ne? Und als ich dann da reingestolpert bin über die schärfste Currywurst der Welt, ja, das ist ja eine epische Geschichte, danach bin ich in diese Welt reingekommen und es hat mir alles gegeben, was ich in mir drin hatte. Das passt irgendwie 1:1, da musste ich nicht drüber nachdenken. Der Schnellste, der Beste, und ich wollte und ich bin zu Bild geworden und habe das Spiel so gespielt, wie man spielt. Ich habe die Spielregel nicht hinterfragt und das war mir dann, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und ja, dann habe ich da halt voll durchgezogen.
Jetzt musst du die epische Geschichte von der schärfsten Currywurst der Welt noch erzählen.
Ja, ich bin ja als kleiner Hospitant, hatte überhaupt keine Erfahrung, bin ich bei der Bild Hamburg gewesen, bin da so reingerutscht und am zweiten Tag gefühlt dieser Hospitanz hat in Hamburg, war das damals, hat die in Harburg die Brutzelhütte, glaube ich, hieß das, aufgemacht. Und die hatte eben die schärfste Currywurst der Welt. Und ich, du merkst es, kompetitiv ohne Ende, gesagt, klar, esse ich. Hab nicht drüber nachgedacht und hab ein paar Millionen Scoville-Wurst gegessen. Danach war ich 2 Wochen krank, aber danach war ich eben auch im Olymp der Reporter und konnte danach bei der Bild machen, was ich wollte, mehr oder weniger. Oder beziehungsweise hab dann gezeigt, der Typ tut alles für eine gute Geschichte. Hab ich auch.
Okay, krass. Und sag mal, wie viel New Work ist innerhalb von Bild, so die Unternehmenskultur? Oder ist es halt wirklich das krasse Gegenteil von New Work?
Das ist jetzt ein, ich kann es jetzt in der Retro-Perspektive sagen. Es ist fast 10 Jahre her, dass ich da war. Ne? Mhm. Also ich bin da super jung reingekommen mit Anfang 20 und bin jetzt Mitte 30, also es ist lange her. Da gab es solche Diskussionen ja großartig gar nicht. Ne? Das war super hierarchisch damals, aber ich fand das auch okay. Das kannte ich auch aus dem Sport, ne? Wenn du der Jüngste bist und irgendwo neu reinkommst, dann hältst du halt erstmal die Fresse und machst, was die Alten sagen und beweist dich über Monate und dann irgendwann hast du die Möglichkeit und naja, das System kannte ich und ich habe es verstanden und habe es ausgehalten und habe all die Schläge eingesteckt und bis ich dann selber bis ich dann selber hätte Schläge austeilen können. Nein, also Kultur kann ich das nicht sagen. Aber es gibt ja bei New Work auch vielleicht andere Facetten und damals war es für mich eine überragende Zeit insofern, dass Kai Diekmann gerade im Valley war, also im Silicon Valley, und da hat er eine riesen Transformation eingeleitet und Kollege Döpfner von Axel Springer hat ja auch gesagt, Digital First, und für mich als junger Redakteur war das ein Geschenk. Wir konnten online vollballern, wir konnten Twitter machen, wir konnten alle sozialen Medien rocken, also irgendwie auch ja New Work, und die Altredakteure wollten halt ihre 50 Zeilen am Tag schreiben für den nächsten Tag in der Zeitung. Die hat uns Youngster überhaupt nicht interessiert, mehr oder weniger. Okay. Also war das insofern technologisch in eine Welt einzutauchen für mich mega new und viel, viel weiter vorne als, ich würde mal sagen, 80% der deutschen Unternehmen, Bauchgefühl. Ne?
Ja, das heißt, für so ein großes Unternehmen war, also ich meine, Bild war ja eine der ersten Zeitungen, die irgendwie mit Bild.de richtig Gas gegeben haben und du warst praktisch mittendrin und hast das alles sozusagen live miterlebt und konntest dann auch mit lernen sozusagen.
Absolut, hat das ja gar nicht verstanden, was das alles bedeutet, Digitalisierung vor 10 Jahren und so, ne? Aber ich habe schon verstanden, dass die anderen Verlage und Medien mehr oder weniger alle hin rüberklappen und irgendwie keine Auflage mehr haben und keine Geschäftsmodelle haben. Und Axel Springer hat da Vollgas gegeben. Ich glaube, das war zu meiner Zeit, haben die da auch die Bundesliga-Rechte einfach mal gerade gekauft. Ne? Ja, krass. Also die Macht und das Ausprobieren da war mega. Und das war für mich eben auch ein riesen Eldorado, um mich auszuprobieren mit meinen Fähigkeiten. Und ich konnte da super schnell mein Handwerk dann anwenden. Mhm. Klar, 3 bis 6 Monate, ist egal, was man gemacht hat, wurde alles abgelehnt, weil das eben die Sozialisierung so war. Ne? Mhm. Und wenn man das überstanden hat und ausgehalten hat, dann durfte man auf einmal alles machen. Aber so gesehen war eine riesenfreie Fläche und ich habe jeden Tag wie ein weißes Blatt Papier genommen und habe einfach mein Zeug gemacht. Und das war natürlich insofern eine überragende Zeit. Und wenn man jetzt in New Work einteilt, würde ich sagen, zu der Zeit war ich da vielen anderen voraus, die vielleicht in Hierarchien komplett gefangen waren, auch wenn Bild natürlich mega hierarchisch ist, aber in meinem kleinen Käfig durfte ich schon viel machen.
Okay. Und dann ging es raus aus der Bild, weil dann irgendwann dein Gewissen dich geplagt hat oder weil du mit den Werten nicht mehr übereingekommen bist? Oder warum steigt man aus so einem System aus, wo du dich ja wirklich austoben kannst, wo du viel lernen kannst und was ja, wie du gerade sagtest, irgendwie genau dein Ding war irgendwie zu der Zeit?
Ja, Geld macht Frauen, ne? Es war super. Aber für eine Zeit. Und wenn man irgendwann mal anfängt, sein Gehirn auch vielleicht mal für Reflexion zu nutzen und für was will ich eigentlich wirklich im Leben und dann auch mal abgleicht, lebe ich ein Leben oder lebe ich hier eigentlich gerade mein Leben, dann kommt man wahrscheinlich zu anderen Schlüssen, weil für mich ist es sehr überraschend, dass wir alle uns darauf geeinigt haben, dass wir das Drehbuch irgendwie der 50er leben wollen und das seit 100 Jahren gefühlt, also oder seit 80, 70 bin ich gut im Rechnen. Das war es aber einfach nicht. Ich habe mich länger nicht bei meinen Eltern gemeldet. Mir waren bestimmte Dinge auf einmal egal, die mir eigentlich immer wichtig waren, ne? So auch bestimmte Menschen. Ich habe mich da so ein bisschen drin verloren. Ne? Das muss man, glaube ich, so sehen. Und dann fragt man sich irgendwann, das gab ja so eine ganz exzessive Zeit da wirklich auch auf allen Ebenen, soll das jetzt mein Leben sein? Und die Antwort war nein. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, und ich hatte da so einen dankenswerten Moment der Klarheit, der nicht von mir her selbst herbeigeführt wurde, aber ist passiert. Ich habe dann, glaube ich, die richtigen Schlüsse daraus gezogen, auch wenn der Preis dafür sehr hoch war. Ne? Weil natürlich, die Leute interessiert ja nicht, wie es dir geht, sondern wie deine Karriere läuft ab im gewissen Alter. Und ich habe immer gesagt, die haben halt nur gesehen, Geld, es geht nach vorne, alles super, bam, bam, bam. Und wenn du dann sagst, ja, aber eigentlich geht's mir nicht so gut, ja, dann sagen die, stell dich nicht so an. Ich bin auch in dem Bereich Journalist unterwegs, ich verdiene gar kein Geld. Und dann sagt man halt, ja, stimmt, stell dich nicht so an. Also da war ich überhaupt noch gar nicht so weit zu verstehen, dass ich da mehr oder weniger in Burnout oder Depression renne und sonst was. Das habe ich überhaupt noch gar nicht verstehen können. Und das Systembild kann ich gar nicht sagen, ob das darauf eingegangen wäre oder nicht, weil ich selber gar nicht wusste, was mit mir ist. Also insofern, danach gab es dann eben Wochen und Monate der Reflexion mit allem drum und dran, über Therapie bis sonst was und schlichtweg einfach auch mal ein paar Bücher lesen. Und dann habe ich halt mal erst angefangen, mein Leben mir mal zu überlegen, was ich damit machen will. Das hat halt 25 Jahre gefühlt gedauert.
Und dann hast du aber irgendwann die Erkenntnis gewonnen und hast dann sozusagen einen Schlussstrich hinter die Bild- oder unter die Bildkarriere gezogen?
Ja, also ich selber war da gar nicht mehr so richtig proaktiv, das mussten dann meine Rechtsanwälte machen, aber weil ich konnte wirklich, ne, ich war zuletzt dann in Köln, ich war auch 2 Jahre danach nicht mehr in Köln. Also das hat mich schon echt, das hat mich schon echt zerlegt, ne, das darf man jetzt nicht unterschätzen, das war jetzt nicht so, gut, drüber nachgedacht, abgebrochen, das war ein Prozess, das tat super weh, war ein gigantisches Gefühl des Scheiterns, alles vor eine Wand gefahren zu haben, ein Gefühl von Sinnlosigkeit, von boah, verdammte Scheiße einfach. Ja. Und das musste ich auch erstmal verstehen, das Gefühl, und leben. Und heute bin ich sehr unglaublich dankbar dafür, aber das dauerte Jahre, um das so zu sehen.
Ne? Wow, vielen Dank für deine Offenheit. Und sag mal, wie lang war diese ganze Bild-Ära?
Mit allem drum und dran etwas über 2 Jahre.
Okay.
Aber man darf das auch nicht, man sagt jetzt ja 2 Jahre, aber damit meine ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bin ich besonders gut im Rechnen, aber das sind dann halt auch wirklich 730 Tage und nicht irgendwie 4 Tage Quark oder irgendwie so, sondern rund um die Uhr immer.
Ja. Okay, krass. Weil ich meine, so wie du es erzählt hast, hat es sich angehört, als ob das irgendwie, keine Ahnung, 7, 6, 8 Jahre oder sowas waren, aber klar, wenn du halt 24/7 dann irgendwie das lebst, dann sind es halt über 700 Tage, okay. Und dann kam praktisch der Entschluss, okay, ich nehme jetzt das, was ich habe und baue eine PR-Agentur.
Ja, genau so war das.
So und einfach war es.
Nein, das war natürlich total anders. Das Leben hatte ganz andere Pläne erstmal. Ich bin erstmal ja dann wieder in meine Heimat gegangen, zu meinen Eltern ins Kinderzimmer Bielefeld.
Okay.
Da stand ich da und da war gar nichts. Außer 3 Viertelstunde am Tag mit dem Hund spazieren gehen und mit meiner Mama Zeit verbringen und ein bisschen mit meinem Papa und irgendwie wieder im Dorf ankommen. Ja. Da war gar nichts. Da war nichts von irgendwas. Ich bin dann über meine alte Hochschule, bin ich über die Rektorin, mit der ich ein super Verhältnis hatte, habe ich da so wieder eine Einstiegsmöglichkeit gefunden, um einfach, dann habe ich da schon die Seiten gewechselt in die PR hinein, aber das war dann halt an der Hochschule und irgendwie ein bisschen, ne, ich bin einfach erstmal wieder in irgendeinem Job angekommen und habe erstmal irgendeinen Abgleich gemacht. Und irgendwann entstanden dann in mir natürlich die Gedanken, meine Getriebenheit ist heute noch enorm und damals natürlich auch, aber heute wahrscheinlich noch mehr, aber aus den richtigen Gründen vielleicht. Und dann habe ich mal so gemerkt, okay, jetzt so kann es auch sein, jetzt habe ich wieder was gelernt, was will ich jetzt eigentlich so richtig machen, hatte ich meine erste kleine Selbstständigkeit, hallo Herr Meier, da habe ich so erste kleine Sachen probiert, hatte ja keine Ahnung von Selbstständigkeit und Unternehmertum, also zero, wird einem ja auch nicht vermittelt, ne? Auch wenn man bei der Bild gelebt hat wie ein Kleinunternehmer, weil es gab ja nur einen selbst, und auf alle anderen konnte man nicht zählen und sollte man auch nicht, habe ich da meine ersten Erfahrungen gemacht und dann kam der große Kicker, war der, dass ich in Bielefeld dann die Founders Foundation kennengelernt habe. Das ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, wo wir bottom-up, das war so 16, 17 rum, ein Startup-Ökosystem aufbauen sollten und die nächste Unternehmergeneration mit Fokus auf B2B und Tech ausbilden. Und nur diese Sätze gab es und in Bielefeld vor ein paar Jahren waren das natürlich wie Mandarin und ich hatte davon auch keine Ahnung, aber da gab es einen Menschen, der Sebastian Borek, der hat das Ganze initiiert, ein super, super Mensch, super erfahrener Gründer und der hat mich das einfach machen lassen. Und mit seinem Co-Founder, der Dominik, die haben mir einfach unglaubliches Vertrauen geschenkt und haben mich wirklich so sein lassen, wie ich bin. Okay. Also wirklich auf allen Ebenen, mit allen Ups, aber auch allen Downs. Und ich konnte mein Handwerk so anwenden. Ich hatte ja nur das gelernt, was ich bei der Bild gelernt hatte. Ein bisschen das natürlich bei der Hochschule auf der anderen Seite. Aber das war für mich eigentlich, wenn man heute darüber reden würde, was ist New Work aus der Sicht eines, naja, Verantwortlichen, was kann man seinen Mitarbeitenden geben, dann war das genau das. Janis, du bist dafür da, wir vertrauen dir und wir wissen, du hast von den Themen noch keine Ahnung, aber du hast die Zeit, mach einfach, was du denkst. Und ich konnte mich komplett entfalten und das dann noch, diese Faszination Unternehmertum jeden Tag, dann hast du die Zutaten der letzten Jahre, die dazu geführt haben, dass es die Trailblazers gab. Also wenige Menschen, die einem irgendwas Großartiges ermöglichen. Und dann ist, ja, dann das ist das Fundament der Trailblazers. Und am Ende sind die jetzt der Mix aus Storytelling und ja, aus Transformation Richtung Zukunft, also Technologie, neue Ideen, Zukunft generell mit was auch immer. Und das sind die Trailblazers.
Und das ist dann auch der USP oder das Unterscheidungsmerkmal von The Trailblazers zu PR-Agentur Schmidt, wo es dann irgendwie sehr altbacken zugeht, oder wie würdest du das beschreiben?
Naja, ich glaube, PR hat einen sehr zweifelhaften Ruf, weil PR oft im Hintergrund ist, PR ist auch ein bisschen shady und gleichzeitig hat es auch noch dann trotz dessen noch diesen Look des Alten und Verstaubten. Und unser Unterscheidungsmerkmal ist, wir brauchen erstmal, also wir nennen unsere Kunden nicht Kunden, sondern Partner. Volles Commitment und wir unterstützen nur Sachen, an die wir selber glauben, sowohl inhaltlich, also was die tun, als was sie verkaufen, aber auch teilen sie unsere Vision und das ist eine wünschenswerte Zukunft. Da siehst du schon mal einen großen Unterschied zu früher. Wenn es nicht unseren Purpose mit abgreift, dann unterstützen wir nicht. Die sind mir wirklich im Zweifel sogar möchte ich, dass all diese Unternehmen einfach verschwinden. Und mich interessieren die nicht. Und ich möchte mich auch nicht mit denen identifizieren. Das ist für mich okay, wenn die da sind und so. Aber das sollen sich andere drum kümmern. Das können die groß machen und sich als Lebensaufgabe sehen, als PRler den Leuten zu vermitteln, dass es wirklich toll ist, Wein zu trinken, aber nur ein Glas am Tag. Wenn das seine Lebensaufgabe sein soll als PRler, dann gute Nacht. Ne? Dann macht doch was anderes. Lieber statt so eine Zeitverschwendung zu machen und sowas, wollen wir alles nicht machen, sondern wir wollen die großen Dinge bewegen und mit Familienunternehmen, mit Mittelstand, mit Startup, GmbH, Beratung, ist mir egal. Es muss committed sein mit uns und dann wird es zu einer Sache und uns interessiert wirklich nur Hardcore-Storytelling. Content ist da unsere einzige Währung und das heißt, wenn wir die Geschichte, obwohl die uns Tausende von Euro geben, nicht spannend finden, dann gehen wir damit nicht raus. Kunde ist König, gibt es bei uns nicht, weil es der größte Schwachsinn ist, den man sich nur vorstellen kann, dass einem ein promovierter Jurist erzählen soll, was die beste Art der Kommunikation ist. Dann kann ich ja auch seine Gerichtsverhandlung führen. Das ist ein Missverständnis und dass man einfach das umsetzt, was einem Leute sagen, das ist, glaube ich, ein großer Quatsch. Und ich glaube, diese Kopplung auf diese Exzellenz zu setzen und das wirklich auch mit einer Dynamik und einer Radikalität, die anderen PR-Agenturen sich überhaupt nicht trauen, die selber die schlechtesten Kommunikatoren meiner Meinung nach sind oder die leisesten, die haben meiner Meinung nach kaum einen eigenen Proof, dass die erzählen dir alles aus der Theorie, ohne es selbst erlebt zu haben oder selber die Kommunikation bei sich anzuwenden. Deswegen, ich halte von dem Großteil der anderen PR-Agenturen gar nichts, weil das letztlich ein Geschäft ist mit Luftschlössern. Und dann ist das unser USP. Wir haben eine ganz klare eigene Meinung und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Dafür ist das schön, aber natürlich für unsere Partner und Partner, die wir haben, das ist dann wirklich ein heftiges Commitment und dann ein wirkliches Miteinander. Und für mich verschwimmt die Grenzgang zu New Work komplett, ne? Also zwischen Verhältnis, Privat, Freundschaft, Zusammenarbeit. Das ist für mich ganz fließend und das ist ein Lebenskonzept für mich ganz persönlich, wo es überhaupt gar keine Trennung zwischen irgendwas mehr gibt.
Ich hatte tatsächlich eine ähnliche Erfahrung mit PR-Agenturen, die du schilderst. Ne? Also wir hatten wir waren letztes Jahr mit der ganzen Company in Kapstadt in Südafrika, haben da irgendwie einen Film draus gemacht und diesen Lounge wollten wir eben irgendwie so groß machen, wie es irgendwie geht und vor allen Dingen andere daran teilhaben lassen. Und da habe ich auch mit verschiedenen PR-Agenturen gesprochen. Das ist wirklich Also teilweise, oder die Anzahl der unseriösen Anbieter ist tatsächlich relativ hoch, würde ich mal so sagen. Also da habe ich mit Leuten gesprochen, weil ich meine, ich bin jetzt kein PRler, aber ich weiß irgendwie, wie Personal Brand funktioniert. Ich weiß, wie ich irgendwie eine Community aufbaue, und wir haben ja selber eine Reichweite. Aber ich habe mir bei diesen Paketpreisen, die dann so vorgestellt haben, auch in den Kopf gegriffen und gesagt, Mensch, also ganz ehrlich, die Hälfte, die davon steht, also das kann ich selber machen, indem ich mir einfach irgendwie, keine Ahnung, ein paar Zeitungen schnappe und da einfach die Redaktionsadressen raussuche und da irgendwie meinen Presseartikel hinschreibe. Aber irgendwie habe ich mich auch immer gewundert, was ist denn eigentlich mit, oder wundere ich mich, was ist mit PR-Agenturen los? Was ist das für ein Handwerk? Also ist es einfach nur Fleißarbeit, aus irgendwelchen Excel-Listen da irgendwie Massen-E-Mails rauszuschreiben? Oder what's the magic sozusagen?
Die Magic in der PR ist komplett verloren gegangen. Also wir sind ja auch von unserem Medium, was ich ehrlicherweise vorher gar nicht kannte, weil mich diese Welt eigentlich nicht richtig interessiert hat. Ich identifiziere mich mit Wirtschaft und Unternehmen und den Themen und nicht mit einer Branche. Mir ist die Branche völlig egal. Ich weiß nur, dass mit Kommunikation, das ist der Anfang und das Fundament für Wandel. Das ist Kommunikation. Wenn du die Leute in einer unsicheren Zeit und in einer Welt, wo sich alles verändert, nicht mitnehmen kannst, haben sie keine Lust. Wenn sie keine Lust haben, machen sie nicht mit. Also ändert sich gar nichts. Das ist egal, welche Wunderpille ich da zu bieten habe oder welches super Produkt oder welche tolle Story. Wenn die Leute das, wenn das nicht verfängt, dann passiert gar nichts. Dann gibt es keine Effekte. Und wir sind eben von dieser, kurz gesprungen, wir sind eben von dem PR-Report, das ist unser Medium scheinbar in der Branche, unser seriösestes und unabhängigstes. Und da hat uns so eine 35-köpfige Jury, ich glaube, in so einer Art Hassliebe zu den Top 3 Kommunikationsberatung bzw. PR-Beratung des Jahres gemacht, 23. Wow. Und mit den anderen beiden, das sind halt so Buden, da sind mega Leute von den Fähigkeiten her, aber das sind irgendwie, die gehen dann in die Zehntausende fast schon. Und das ist dann genau das, worum es uns wirklich überhaupt nicht geht. Und ich glaube, dass so eine Auszeichnung vielleicht auch, also es wurde nie eine jüngere Agentur da reingewählt. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Zeichen, dass sich da was ändert, und vielleicht passiert das jetzt auch. Ja, aber natürlich über das Handwerk zu diskutieren und über die Zukunft, das ist enorm wichtig. Sicherlich sind einige Elemente gehören dazu, die du erwähnt hast, aber ich glaube, es geht eigentlich um was ganz anderes. Und auch bestimmte Dinge kann man halt gut monetarisieren, leider, weil man Leuten Sachen verkauft, die sie überhaupt nicht verstehen. Und wenn Leute, so jetzt bei dir vielleicht ein bisschen anders, ne? Aber wenn ich so überhaupt keine Ahnung habe, dann kaufe ich vielleicht auch Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Ja, ja. Das ist ja in anderen Bereichen auch so. Und dadurch ist das schon so. Und wenn ich dann alleine sehe, die laufen da mit ihren 15.000 Euro Retainern im Monat rum. Ja, gut, wer das bezahlen kann und will, ja, do it.
nochmal kurz abschweifend. Ich hatte nämlich gerade vorgestern, glaube ich, mit einem anderen Podcast-Gast das Gespräch darüber, wie wichtig der Standortvorteil ist. Er kommt nämlich auch aus Wiesbaden und ist dann irgendwann nach München oder Berlin gezogen, weil er gesagt hat, okay, in Wiesbaden, wo ich auch herkomme, ja, da lernst du halt niemanden kennen, der und bleibst halt irgendwie so ein bisschen in deiner Bubble gefangen. Und die wirklich, ich sag mal, wichtigen Wirtschaftskontakte, die knüpfst du halt abends beim Abendessen halt in München oder Berlin und eben nicht hier um die Ecke. Bielefeld, würde ich sagen, ist jetzt von der Ausgangslage ähnlich wie Wiesbaden. Wie siehst du den Standort Nachteil oder Vorteil?
Na, wir sind als The Trailblazers ein Corona-Kind, ne? Also bestimmte Themen, die jetzt als New Work-Themen noch bezeichnet werden, sind für uns normal. Wir sind Primetime Corona gegründet. Wir durften uns nicht treffen. Wir hatten nie in den Office. Also wir durften uns nicht treffen. Es war nun wirklich mal, wenn man sich zurückerinnert, gesetzlich verboten. Also ne, es ist schon hart. Es gab also nichts, was man machen konnte. Man konnte keinen bereisen. Ich kann da nur sagen, für uns, da gibt es ja auch dankenswerterweise so einen großen Artikel im Business Insider von uns dazu, über uns da tatsächlich, weil wir einfach ein Millionen-Business aufgebaut haben, rein mit LinkedIn. Also nur. Wir hatten gar nichts anderes. Was hätte ich machen sollen? Es gab ja nichts. Konntest kein Treffen, konntest kein Abendfeier, Bier trinken. Also Bielefeld hat überhaupt gar keine Rolle gespielt bis zu einem gewissen Punkt. Und heute sehe ich das ehrlicherweise auch noch sehr unemotional. Ich glaube, die Welt ist sehr viel kleiner geworden durch diese technologischen Möglichkeiten und diesen Standard. Ich meine, ich komme aus der Founder Foundation, das war immer international. Wir haben, glaube ich, seit 17 oder so mit Skype gearbeitet. Ne? Mhm. Also es gab für uns diesen Übergang, der über ein Jahr in der deutschen Wirtschaft Thema war, da haben wir uns totgelacht. Also wirklich totgelacht. Ne? Also das war totgelacht. Das war für uns ein Vorteil. Und bei uns war das alles ein Boost von Faktor 5 auf jeden Fall, dass wir so unglaublich schnell sein konnten. Und ich konnte teilweise 5 Gespräche an einem Tag mit potenziellen Partnern führen, von Barcelona, Berlin über Bayreuth, Bielefeld bis nach Wiesbaden. Und ich musste nicht eine Woche dafür investieren, um 5 Termine zu machen, sondern einen Tag. Mhm. Also für mich war das super. Und grundsätzlich ist Bielefeld die Heimat der Hidden Champions. Wenn du dir anguckst, und Wiesbaden ist, glaube ich, punktuell in der Nähe auch ähnlich, du hast hier, also allein in Ostwestfalen-Lippe, so heißt ja unsere Region, da wohnen schon mal 2 Millionen Menschen, du hast hier Top 15 Unternehmen nach Umsatz, machen jedes Jahr 80 Milliarden kumuliert, ne? Also, und die sind kommunikativ noch am Anfang. Da kannst du mir glauben. Und da geht schon was. Und wir als Trailblazer sind meiner Meinung nach eh noch vor unserer Zeit, weil es um Waldwerte und Haltung und sonst was geht. Da wollen Unternehmen ja am liebsten gar nichts sagen, außer es geht gegen rechts. Da traut man sich dann mal, weil da weiß man ja schon, dass man dagegen sein muss. Ja. Aber ansonsten ist da ja nicht viel von Haltung zu sehen. Ich bin super gerne mittlerweile in Bielefeld. Wir haben uns ja auch gerade ein Haus gekauft ums Eck. Aber wirklich auf dem Land, und ich bin mit dem Standort für mich privat super zufrieden, freue mich aber auch, wenn es jetzt Montag und Dienstag wieder nach München geht und die Woche drauf 2 Tage nach Berlin, aber für mich als Heimat ist das ein ganz wunderbarer Ort, und ansonsten, ja, Standort, Vorteil, Nachteil, die großen Wirtschaftsentscheider unserer Zeit reden ja auch gar nicht mehr über Städte, sondern haben ja Deutschland schon abgeschrieben, also vielleicht sollten wir über ganz andere Dinge reden. Oder wir jammern einfach weiter. Ja.
Wir reden über ein anderes Thema, und zwar über deine Keynote. Ich fand den Titel ganz, ganz lustig. Man kann dich nämlich buchen mit dem Titel Die New Work-Lüge. Was steckt dahinter?
Auch da gibt es mehrere Aspekte überraschenderweise drin. Ich denke, dass einem klar sein muss, dass man bei New Work, aber da würde ich ja dich ja nachfragen, aber uns wird ja immer sowas zugesagt, dass wir so New Work-Kind sind oder so, ne? Weil zum Beispiel wir sind so eine Internetfirma ohne Büro, kein Büro, gleich Homeoffice, gleich, oh Gott, ihr macht ja richtig krass New Work. Ja, genau, richtig, total. Da sind solche Elemente drin, oder so, wenn ich das so wahrnehme, dass für mich bedeutet ja New Work neu und Arbeit. Mhm. Neu bedeutet für mich, es gibt den Weg, den ihr gehen wollt, nicht. Sonst wäre es nicht neu. Und man darf bei New Work nicht vergessen, das Wort Work ist auch drin, also es ist Arbeit. Und die meisten, die da irgendwelche Buzzwords raushauen, die sind beides nicht. Nicht neu und keine Arbeit. Für mich verdächtig, dass es nichts mit New Work zu tun hat, sondern mit, wir machen irgendwas, was es schon so ähnlich gibt, ein bisschen anders, und also wir tun so, als wäre es keine Arbeit. Das sind ein paar Elemente, die sind da drin, oder naja, ich weiß nicht. Wenn jetzt einfach dann ein Unternehmen sagt, wir haben OKR eingeführt, macht Google ja auch, jetzt sind wir auch New Work, unwahrscheinlich.
Okay, verstehe. Was ist denn, also du hast es gerade schon irgendwie angesprochen, neue Arbeit, aber was ist denn für dich der Kern, die Idee, das Konzept hinter New Work?
Für mich, und wie gesagt, ich komme nicht aus der Welt, ne? Das passiert dann so, und Menschen wollen halt Sachen irgendwie bezeichnen, ne? Das ist halt, aber das kenne ich dann aus der Kommunikatorsicht. Für mich ist es eine unglaubliche Möglichkeit, an einem Tipping Point zu sein, wo man genau das suchen kann. Für mich geht es jetzt darum, die richtigen Fragen zu finden und überhaupt noch gar nicht die Antworten. Wenn man auf der Suche nach den richtigen Fragen ist, geht es noch nicht um Antworten. Und die meiner Meinung nach wird aber gar nicht über die Fragen geredet, um die es gehen könnte, sondern einfach nur darum, was Antworten sein können auf Fragen, die keiner gestellt hat. Das geht um, ne, wenn ich Beispiele, ne, also soll Arbeit sinnhaft sein, ja oder nein? Hat die Frage eine Relevanz in diesem Unternehmen? Wenn nicht, kann ich mir alles rund um Purpose doch sparen. Brauche ich doch nicht Purpose drauf auf einer Sache, wo die keiner haben will. Genau das gleiche auch mit Viertagewoche. Da darf ich ja in diesem Beirat da sein für diese Deutschlandstudie mit den 4 Tagen, ne, die aus Great Britain darüber kommt. Da wird, und ich bin da super skeptisch und nöll immer nur rum in dem Beirat, glaube ich, da wird halt irgendwie geguckt, ah ja, ist ein anderes Konzept, haben wir da gesehen und werfen das drauf. Ich weiß nicht, hat denn wirklich danach einer jetzt gefragt, weil ja, Arbeitszeitreduktion wollen die Leute, aber die Großteil der Unternehmen, die da mitmachen, da geht es gar nicht um Arbeitszeitreduktion, sondern die machen halt 4x10 Stunden dann. Mhm. Also ist die Frage die richtige? Und wenn ja, antworten wir auf diese Frage? Oder haben wir gar keine Frage und geben eine Antwort? Oder noch lustiger, die Frage ist nach A und wir antworten einfach mit D. Also es geht doch gerade um die großen Fragen. Soll Arbeit irgendwie wirklich sinnhaft sein? Möchte ich eine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben? Oder soll beides eins sein? Möchte ich mehr als Geld und auch vielleicht eine Wirtschaftssäule Impact haben? Möchte ich wirklich, dass die Leute glücklicher sind, oder sollen die eigentlich nicht glücklicher sein, sondern irgendwie ruhiger, damit sie gut arbeiten? Keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Ich kann nur sagen, es ist für mich da in dieser Welt Tag 1, und je mehr mir jemand erzählt, dass es super bestehende Konzepte gibt, desto skeptischer werde ich, weil ich ja gar nicht weiß, was die Frage eigentlich ist. Und momentan ist die Frage eigentlich, wie soll die Zukunft der Arbeit denn aussehen? Und das alleine ist schon mal so eine große Frage, da müssen wir schon so lange drüber diskutieren, und dann können wir mal schauen, was die Antworten sind.
Welche Fragen stellt ihr euch bei The Trailblazers und welche habt ihr euch schon beantwortet? Also mit anderen Worten, wie sieht New Work oder wie sieht die Organisationsstruktur, Kultur bei euch denn aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Menschenbild ist ziemlich einfach. Ich habe entgegen, glaube ich, vieler Menschen ein rein positives Menschenbild mittlerweile, weil ich denke, jeder Mensch hat doch irgendwie Lust daran, ein cooles Leben zu führen, coole Sachen zu machen, nett zu Leuten zu sein, irgendwas zu erschaffen. So, und intrinsisch motiviert, gute Ergebnisse zu liefern. Jetzt nicht auf Zahlen betrachtet, sondern ich möchte ja morgens aufstehen und irgendwie jetzt nicht direkt mein ganzes Porzellan zerschlagen, den Fernseher umwerfen, ich möchte nicht in einer heißen Dusche mich verbrennen, ich möchte irgendwie mein Leben vernünftig machen mit Kind und Frau sowieso, vielleicht pflege ich so noch zu Hause Angehörigen, das klappt ja alles irgendwie, ne? Da muss mir keiner sagen, wann ich jetzt auf Klo gehen muss. Das klappt alles ganz gut bei den meisten. Und die haben da auch Spaß dran, dass es ganz gut klappt. Und ich glaube, das ist mein Core-Belief, positives Menschenbild gegen negatives Menschenbild, sodass man Leuten alles sagen muss, was sie zu tun haben. Und meine Annahme war über Jahre jetzt tatsächlich auch hier, und damit sind wir eigentlich ziemlich heftig gescheitert, positives Menschenbild gekoppelt mit Verantwortung, Wertschätzung und ich sag mal Vertrauen blind, ergibt automatisch gutes Ergebnis. Das war so einfach nicht möglich. Mhm. Und ne, Vision geben, positives Menschenbild, die drei, das magische Dreieck dazu, habe ich gedacht, das reicht. Reicht nicht. Es reicht meiner Meinung nach aber nicht, weil die Menschen es nicht wollen, sondern weil wir alles dafür getan haben und auch weiterhin tun, von Kindergarten bis Schule, so bestes Beispiel bin ich, um uns das abzuerziehen.
Ja.
Und dadurch ist es super schwer, Menschen. Das Bild ist fürchterlich, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Wenn du einen Hund nur an Leine und Halsband erzogen hast, und so ist unsere Sozialisierung nun mal, und dann auf einmal die Leine wegnimmst, dann fühlt der Hund sich manchmal unwohl. Und noch lustiger, er läuft nicht weg und macht gar nichts anders. Dabei hat er das nicht mehr. Ja. Und wenn du ihn dann wegschiebst so ein bisschen, wird er panisch. Und das ist ein bisschen das Problem. Also diese Radikalität, wie ich mir das vorstelle, so ey, die Ketten sind jetzt weg, do what you love, doch etwas zu herausfordernd. Und dafür brauchten wir doch jetzt leider, in meiner Menschenbild leider, braucht es engere Leitplanken. Ja.
Okay, aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich versuche das immer, also ähnlich wie du, herzuleiten, dass im Grunde wissen wir im Privatleben, wie alles funktioniert, und das braucht uns keiner erklären und das funktioniert einfach und wir sind damit glücklich. Aber im Unternehmenskontext ist halt die Welt einfach nicht so einfach, weil man sich das nicht für sich selber machen muss, sondern weil man eben in einer komplexen, in einem komplexen Umfeld zusammenarbeitet, ne? Wo vielleicht die Entscheidung von dem einen durch den anderen dann irgendwie an der letzten Stelle irgendwas bewirkt und eben nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern da sind halt noch sehr viele Faktoren dazwischen, sodass es eben komplex wird und nicht mehr so einfach zu lösen ist. Und deswegen braucht es halt eben sowas wie, keine Ahnung, OKRs oder agiles Arbeiten oder eben Leitplanken, wie du es nennst, ne?
Ja, wobei ich da ein Stück weit sofern einen weiteren Gedanken reingeben würde, dass ich sage, solange Unternehmen rein darauf gepolt sind, dass 0,2% mehr Rentabilität besser ist als Menschenleben retten, beispielsweise. Mhm. Wenn wir so ein klares Ziel haben, eindimensional, was soll großartig passieren? Natürlich führt das dann immer wieder dazu, ey, du erfüllst das Ziel nicht. Im Privaten ist das ja viel mannigfaltiger. Also, wenn ich mir als privates Ziel setze, 180 Kilo zu werden und der fetteste Mensch der Welt zu werden, kann ich das machen. Und da sagt, kann keiner mir reinreden. Das kann mir keiner reinreden. Und keiner möchte das am Ende des Tages auch. Mhm. Aber trotzdem diese Gap aufzulösen, so nach dem Motto, ich habe letzte Woche den Mount Everest bestiegen, jetzt ist Montag 8.15 Uhr, jetzt muss ich meinen Chef fragen, ob ich aufs Klo gehen kann. Also ich glaube, da liegt noch ein bisschen Weg dazwischen und auch Potenzial.
Mhm. was würdest du sagen, was kann man sich vielleicht bei The Trailblazers abgucken? Als andere Organisation, die vielleicht sagt, Mensch, ihr seid doch so ein junges, hippes Unternehmen, was irgendwie so Internetsachen macht.
Ja, wir sind halt auch weder, ehrlicherweise, wir sind bestimmte Adjektive sind wir vielleicht, aber wir sind nicht jung und hip. Unser Durchschnittsalter ist am Ende wahrscheinlich irgendwie knapp über 40, was ich schwer mit jung und hip vereinen kann. Wenn du dich mit uns oder mir unterhältst, so wie jetzt auch, und da könnten wir noch viel tiefer gehen, ich spiegel Menschen und Unternehmen oder wer es auch immer wissen will, nur das, was wir und ich selbst erlebt haben. Es gibt kein theoretisches Gesabbel. Es gibt kein, guck mal, wenn du das, gibt's bei uns nicht. Es gibt nur leidgeprüft, das heißt, dass wir haben Wunden, wir haben Narben. Und für mich, und das ist, keine Ahnung, ob das, das soll jetzt aber eigentlich sehr positiv klingen, das ist für mich hier auch ein Sozialexperiment ein Stück weit. Mhm. Und die anderen, offen gesagt, viele andere reden über Sachen, die haben sie in meinem Buch gelesen oder neueste Studie, bla 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 bla, ist nur bla. Wir sind Kinder von der Straße, wir erleben alles selber. Und wenn ich mit Leuten über New Work rede, wenn ich dann da sein darf, auch bei den Dicken da bei RWE und so, ich weiß nicht, wie weit dann vorher bei ich war, deswegen hat sich bei mir so eingebrannt, da war ich bei RWE und vorne war eine Keynote von McKinsey. Eine Stunde Theoriegesabbel von Beratern at its best und danach war ich dran. Das war natürlich überraschenderweise, wie du denken kannst, ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Und ich habe halt nur über geredet, was bei uns alles nicht läuft und noch und wer da alles kündigt und nicht kündigt und was wir sonst machen und wie es sonst knallt und sonst wie. Und dass ich davon ausgehe, dass bei uns die Hälfte der Leute innerlich gekündigt hat, weil das jede Studie sagt, dass da Riesenprobleme sind auf allen Ebenen. Mhm. Und dann habe ich den McKinsey-Typen einfach nur gefragt, du erzählst dir irgendwelche Sachen, die ihr da erforscht oder nicht erforscht. McKinsey, ihr seid riesig. Die Hälfte der Leute hat bei euch innerlich gekündigt. Wie gehst du denn damit um? Hm. Da kommt doch nichts. Und das ist für mich ist das so, es gibt einen Fußballtrainer von 10 oder von 100 wahrscheinlich, der überragend ist, ohne jemals Fußball gespielt zu haben. Erfolgreich. Mhm. In der Wirtschaft kein Problem. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Du hast das nie erlebt. Super, wir buchen dich. Es ist, wenn ich, und da habe ich halt, ich gehe nur rein in Sachen, die mir selber wehtun, wo ich verspüre und teile nur meine Erfahrung, die das angeht. Und je mehr Bücher du mir dazu gibst, desto mehr weiß ich, dass es nur Theorie-Schwachsinn ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich möchte die Grenzen selber erfahren, ich möchte die Grenzen selber verschieben und wie gesagt auch manchmal selber einfach anerkennen, okay, da ist eine Grenze. Aber ich lasse mir nicht vorher sagen, und das ist wieder Thema Sozialisierung, da ist eine Grenze, bitte nicht weitergehen. Weil das ist ein Erfolgsrezept der Trailblazers. Alles, was uns die Leute, vermeintlichen Experten, gesagt haben, was alles nicht geht, all das ging. Mhm. Und das ist unser Erfolg. Gründe während Corona keine Dienstleistung. Alles klar, haben wir gemacht. Während Corona ist so Kommunikation super schwierig, weil die sind ja intern so gebunden. Wir machen externe Kommunikation. Ging. Ihr könnt das und alles ging. Sag mir 15 Sachen, die dir einfallen würden, die alle, warum man das hätte alles nicht tun sollen, ging. Und mehr als ging. Und deswegen, je mehr die Leute mir sagen, es geht nicht, desto mehr, glaube ich, ist dahinter die Wahrheit. Je mehr Leute mir sagen mittlerweile, wo keine Geschäfte drin liegen oder wo keine Potenziale drin liegen, die mache ich.
Und sag mal, also hast du da irgendwie was Konkretes, was man so, was ich zum Beispiel jetzt mitnehmen könnte und wo ich sagen würde, hey Mensch, ich habe was Neues, das habe ich vom Jannis gehört. Das könnten wir bei uns auch mal machen, weil das wird uns weiterhelfen. Ist das irgendwie, keine Ahnung, ein Meetingformat oder vielleicht eine agile Methode oder irgendwas? Oder du sagst, Mensch, das wirkt wunderbar bei uns.
Ich kann ja, weil ich dafür keine Bezeichnung habe, weiß ich nicht, ob es was. Ich habe diese Fachwörter dafür natürlich nicht. Ne? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Was ich nur sagen kann, und das ist eine, und wenn man das wirklich annimmt, dass man davon ausgeht, es ist wieder Tag 1. Und ob das im Kleinen ist, bei einem Projekt, beim Partner, bei Meetingformaten, bei der grundlegenden Ausrichtung des Unternehmens für sein eigenes Leben. Wirklich, wenn sich jeder mal fragt, wenn Tag 1 ist, was von dem, was ich gestern gemacht habe, heute ist Tag 1, würde ich einfach weiter so machen? Und die Antwort ist teilweise so brutal, weil du nicht einfach sagst, oh, wenn morgen David dein erster Tag ist, ich sag dir, ein Drittel der Sachen, egal ob im privaten Bereich, ob im Business, du würdest die nicht tun. Du machst sie einfach nur, weil sie eingelernt sind, weil du nicht drüber nachgedacht hast, weil die Komfortzone gerade zu groß ist. Whatever. Wenn du das einmal dir dafür mit deinem Team oder wenn man sich dafür mal 1-2 Tage Zeit nimmt für sich auch privat, das ist teilweise heftig. Und das geht von, macht meine Ehe hier eigentlich noch Sinn, bis wohne ich eigentlich am richtigen Ort, ist mein Arbeitgeber der Richtige? Die Antworten sind teilweise heftig, da kommt ein neues Leben mal raus. Und wenn ich auf dem Niveau einmal denke, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wo ich hier eigentlich ansetzen will und was vielleicht auch weg muss. Und das andere, was ich für mich so mitgenommen habe und deswegen, wir hatten gerade eine krasse Restrukturierung, nicht aus finanziellem Druck, sondern weil eben diese Tag-1-Logik, aber gekoppelt mit einem weiter so, war für mich ein spaßiges Format, auch wenn die Konsequenzen das Gegenteil von Spaß sind. Wenn McKinsey in deine Bude kommen würde und die ja nun als die großen Restrukturierer bekannt sind, wenn McKinsey in deine Bude kommt, welche drei Maßnahmen würden sie ergreifen, die du schon weißt?
Okay, ich schreibe mit.
Welche drei Maßnahmen würdest, und du musst jetzt natürlich nicht sagen, aber ich wette, in deinem Kopf kommen 1 bis 2 Personen, wo du so denkst, wow. Ja, ich wüsste, dass sie aus den und den Gründen auf jeden Fall angezählt wurden. Ich würde 1-2 Sachen, die wir machen, auf jeden Fall richtig den Arsch versohlt bekommen, weil die Rentabilität nicht stimmt, zum Beispiel. Und die Perspektive in dem Geschäftsmodell, die ist nur gut, weil ich mich in die Idee verliebt habe. Das sind schon mal 3. Möglicherweise, ich weiß es nicht, es ist eine reine These und ich habe 0 Ahnung. Vielleicht würden sie auch sagen, hammergeil, noch mehr. Aber in der Regel weißt du, die 3 schlimmsten Maßnahmen, die der McKinsey vorschlagen kann, die weißt du selbst.
Ja.
Und die selber durchzuführen, wie gesagt, ich sage immer nur Sachen, die wehtun und die tun dann auch weh. Die sind immer nur schlimm.
Ja, allerdings. Schlimm, hart und haben natürlich dann auch vielleicht auch Folgen, die man sich irgendwie 3-mal vorher überlegen sollte.
Genau, überlegen ja. Nur das Problem ist, wenn du trotzdem die Antwort eigentlich schon kennst und das kennen wir doch auch, wie du sagst, aus dem Privaten. Wir kennen doch so oft auch schon, was wir eigentlich tun sollten.
Ja, genau, aber machen es aus Gemütlichkeit, nicht aus diversen Gründen.
Oder Verschieberitis oder es gibt Wichtigeres. Genauso wie bei der Bild. Ich habe ein halbes Jahr vorher gemerkt, dass das so eigentlich wahrscheinlich nicht ganz passt. Aber dann gibt es das Schmiermittel Geld, dann gibt es das Schmiermittel öffentliche Ansehen, dann gibt es so viele Schmiermittel oder Verpflichtungen. Oder ich kann doch jetzt nicht die Rezession, ich kann mir doch jetzt keinen neuen Job suchen. Und außerdem die Sache im Krieg Russland und weiß ich nicht. Und naja, wenn das jetzt so weitergeht, also du... Weg. Und einfach wirklich mal da ganz anders rangehen. Und das kann man, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das kann man Unternehmen auch nicht verkaufen. Ich habe da ja kein Geschäftsmodell drin. Ne? Mir geht es immer nur darum, dass man einfach mal wieder den Kopf frei kriegt und dann mal wieder einmal, vielleicht liegt das auch an meiner eigenen, ne, dass ich so irgendwie eine Zeit lang in so eine ganz falsche Richtung gelaufen bin und so selber darauf so hart getriggert bin. Aber das einfach mal wieder die großen Fragen sich zu stellen und das auch als vernünftig anzusehen, ist wertvoll. Und so auch da wieder kann sich jeder ja selber mal fragen, wie oft nimmt man sich denn mal, ich sag mal, einen Samstag Zeit für Selbstreflexion?
Mega, also ganz andere Antwort als erwartet, aber dafür umso erkenntnisreicher.
Das weiß ich nicht.
Aber ich finde es interessant, dass du irgendwie immer von, also dass deine Persönlichkeit nur von einem positiven Menschenbild ausgeht und so, aber hier so eine Schwere, so eine Tiefe reinkommt und du so viel so harte Wahrheiten irgendwie mitbringst. Lass uns das versuchen mal umzudrehen. Auf was freust du dich 2024 am meisten im Arbeitskontext?
Tatsächlich kam mir, also Arbeitskontext ist für mich ja schwierig, weil wo ist bei mir die Grenze? Ich freue mich mega darauf, mit meiner Familie in dem Haus eine Legacy zu bilden, Erfahrung zu sammeln, meine Tochter zu sehen, 1,5 Jahre oft, weil ich es kann. Durch die Arbeit ist es möglich, trotz 2 Unternehmen und sonst so ein Zeug, was ich mache. Ich freue mich unfassbar darauf, dass wir jetzt, glaube ich, dieses letzte halbe Jahr, wo wir bei den Trailblazers aufgrund meiner trotz positiven Art der schweren Wahrheiten ein Scheißjahr hatten, weil es einfach super weh tat, Leuten vor den Kopf zu stoßen, die man eigentlich mag, aber man halt die Wahrheit dahinter kennt, dass es nicht funktioniert. Ich freue mich einfach darauf, dass wir sehr unbeschwert in diesem Jahr Vollgas geben können. Ich freue mich unglaublich darauf, was wir mit dem Open Champion anstoßen können, weil wir da wirklich mal das Thema Co-Creation mit eigenen Erfahrungen füllen wollen. Und das Thema Co-Creation mit Unternehmern und Menschen, die wirklich Bock darauf haben, komplett mit Leben zu füllen und nicht mit Theorie und das in Deutschland zu definieren, da habe ich unfassbar Bock drauf, weil ich glaube, da stehen wir noch sowas von in den Kinderschuhen. Wenn du jetzt bei Co-Creation irgendwie mal guckst, dann steht da irgendeine Kooperation zwischen irgendwelchen, es ist so ein Witz, was Co-Creation, also dieses Aufbrechen von Unternehmensgrenzen, in Visionen denken, in Projekten denken, in Leidenschaften denken, neue Wege aufzeigen, die man einfach nicht kennt und einfach die aber gehen, also neue Partner aufzugleisen, die bestehenden irgendwie noch größer zu machen. Also ich brenne vor Energie und ich brauche das nicht extern. Ich habe die und ich möchte die einfach irgendwo reinschütten, sodass richtig coole Dinge dabei rauskommen, aber wirklich Dinge, wo ich irgendwie am Ende auch in den Spiegel gucken kann und sagen, darauf bin ich irgendwie stolz. Und da spielt Geld nicht die größte Rolle, sondern eben habe ich es irgendwie geschafft, irgendwie einen Impact reinzubringen? Kriege ich irgendwie eine Transition hin? Kriege ich Leute ins Nachdenken? Was für Leute begeistere ich für einfach wahrhaftige Reflexion? Da sind so viele Elemente drin. Also wahrscheinlich war das jetzt der Plan bis 2030, weiß ich nicht, aber Energie. Ja. Energie in Dinge geben. Und Menschen.
Wie ist dein Take zu KI?
Boah, mehrere Komponenten.
In kurz.
Ich umarme Technologie per se immer, weil Technologie historisch betrachtet über Jahrhunderte und Jahrtausende immer zu Fortschritt und einem besseren Leben in Anführungsstrichen geführt hat. Deshalb, warum sollte sich das jetzt ändern?
Und vielleicht noch die Abschlussfrage, mal sehen, ich bin super gespannt, was du darauf antwortest und ich bin mir sicher, es ist irgendwie keine kurze Einheitsbrei-Antwort. Glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ja, auf jeden Fall. Es wäre nur wichtig zu wissen, was man selber möchte, das fängt bei jedem selbst an. Dann muss man definieren, was Arbeit ist und das übereinanderlegen. Das heißt, ja, kann jeder, nur jeder muss selber bei sich sein und sich selbst kennen und nicht einfach ein Leben leben, so wie ich es getan habe, was das Drehbuch ist oder einen Weg weitermachen, den man halt eingeschlagen hat, weil man halt die Ausbildung zum Banker gemacht hat und man bleibt deshalb Banker, obwohl man mit 47 weiß, ich wäre so gerne Erzieher, aber ich mache es einfach nicht. Oder eben das Thema Arbeit muss definiert werden, was ist das eben, ne? Weil ich glaube, auch da sind wir in einer Hard-Door-Transition. Ich glaube, nur das Thema Stunden abgeben gegen Geld, das wird Arbeit wahrscheinlich nicht bleiben. Da gibt es große Möglichkeiten, das neu zu definieren und ich glaube, diesen Abgleich wird sein. Und ja, weil ich daran glaube, dass jeder Mensch ein wirklich tolles Leben führen kann und das viele auch wirklich tun, natürlich. Und da ist Arbeit ein Teil.
Mega, stark. Jannis, wenn man das Thema PR irgendwie auf der Liste hat, dann glaube ich, dass man jetzt nach diesem Gespräch, wenn man das gehört hat, auf jeden Fall zu dir möchte. Man kann dich kontaktieren, am besten, wir haben es gehört, auf LinkedIn zum Beispiel, Jannis Johannmeier. Ich hoffe, euch hat die Folge hier genauso gefallen wie mir und ich hoffe, die war so erkenntnisreich wie für mich auch. Also wir sind ja ziemlich deep reingegangen, hat mir richtig Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder in 2 Wochen, wieder mit einem guten Gast oder einer schönen Gästin. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.
Tschüss.